Ist das jetzt hier eigentlich auch ein Quadrell?
Würde ich sagen.
Boah, oh Gott, ich hoffe nicht, dass du uns gleich vorstellst und hier die einzelnen Positionen zuordnest.
Nein, aber ich habe dann direkt die erste Frage an den Spitzenkandidaten Thomas Wagner. Lieber in Dschungelcamp oder Opposition?
Ich glaube, ich gehe lieber in die Opposition.
Das war unter anderem eine Frage von Günther Jauch.
Eine Frage an den Spitzenkandidaten.
Ja. Wagner wäre der Spitzenkandidat. Ja.
Safe Dschungelcamp. Das ist doch eine Ehre, da dabei zu sein.
Aber stell dir mal vor, du musst auf Toilette. Im Dschungelcamp. Das ist für mich.
Hier beobachtet doch keiner.
Ja, aber das muss ja so ekelhaft sein. Ich kann ja nicht mal zelten gehen oder so. Das ist.
Warst du noch nie auf einer Festivaltoilette?
Auf gar keinen Fall. Dann lieber alles andere.
Ich weiß nicht, ich habe das zweimal hintereinander geguckt damals, Dschungelcamp. Ich finde, das ist immer gleich. Also, ich weiß es nicht. Du bist ja total, bist ja Hooligan, ne? Oder du auch, Tobi, ne?
Ist es eigentlich auch genau das, was RTL wollte? Sie machen ein Quadrell mit den Spitzenkandidaten und am Montag danach reden wir trotzdem wieder über das Dschungelcamp.
Ja,
jetzt kommt doch
volksnah
auch
einfach.
Promis unter Palmen. Da seid ihr auch da drauf.
Sehr gut, nee,
da musst du Janik fragen, da bin
sehr
ich
gut,
raus.
Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin am Samstag ja nach Mannheim gefahren und ihr kennt das ja, man muss ja immer in diesen Container rein, wo man die Akkreditierung abholt. Da ist eine nette Dame, die gibt einem immer die Akkreditierung. Ohne Hallo zu sagen, fragt sie mich, und, bist du zufrieden mit der Trash-Geschichte dieses Jahr? Das ist schon total abgestempelt. Aber Promis unter Palmen, super. Guter Cast, ja.
Es ist für mich auch erstaunlich, wenn man Jannik Barkic auch kennt. Es gibt ja Leute in Deutschland, die kennen ihn vielleicht nur von der Stimme, ne? Jannik Barkic ist für mich so, also wenn ich einen Menschen anrufen würde nachts, wenn ich einem blind vertrauen würde, wenn ich ihm mein Geld geben würde, alles. Ich würde immer zu Jannik Barkic, und er wirkt auf mich belesen, intellektuell, der weiß was über die dritte und vierte Liga. Das passt überhaupt nicht. Diesen Schrott, den der sich da anguckt, sucht ja eigentlich. Also du bist für mich Plätzchen backen zur Weihnachtszeit, Tabellenplätzchen.
Tabellenplätzchen. Also, Wahnsinn. Ja, aber das eint ihn ja mit seiner Frau, Claudia, die haben wir schon lange nicht mehr erwähnt, aber ihr habt da irgend so einen Fetisch, ne? Das ist...
Ja, und ab und zu schauen wir auch noch Dschungelcamp.
Das ist ein Gag.
Sie arbeitet im weitesten Sinne ja in der Branche.
Genau.
Ja, das muss man fairnesshalber ja auch mal sagen. Dass
ja,
sie,
ne, ich im Prinzip ohne Claudia würde es kein Trash-TV geben.
Das ist es halt, ja. Ja. Ja.
Haben wir das auch aufgelöst?
Gut.
Ja, nächste Woche dann alles über das Privatleben von Tobi Schäfer. Ja. Da kommen Sachen raus. Mein lieber Scholli.
Wieso, ihr wisst doch schon alles, mit wem ich wohne.
Ach, guck mal, wir haben heute das allererste Mal seit, ja, ich würde sagen, Monaten haben wir wieder Streuselkuchen mitgebracht vom Spitzenkandidaten Thomas Wagner. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne, der ist richtig Reggie. Gut. Das ist auf der Sülzburgstraße. Ich werde jetzt, bin am Probieren. Es gibt diesen, kennst du neben auf der Sülzburgstraße neben dem Chibo-Laden, da gibt es da auch so eine Bäckerei. Ja. Das ist Nitten, nee, was ist es?
Nee, das ist so eine. Das
ist eher so eine kleinere. So eine. Und die haben so einen Vanille. Belag noch unter den Streuseln. Das ist der beste, den es gibt.
Ja, den kannst du beim nächsten Mal mit.
Ganz genau.
Ja, freue ich mich drauf, weil das hier ist dann schon so ein Input für die beste Folge. Aber das wäre dann ein Input für die allerbeste Folge aller Zeiten.
Ja, wollen wir über Fußball reden?
Ja, sehr klar. Gerne.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und das hier ist nicht nur die beste Folge aller Zeiten, sondern auch die 66. Folge aller Zeiten. Hey. 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Alle vier am Tisch und wir beginnen mit unserem Star in der Manege. Das alte Zirkuspferd, sonst muss er immer weg und ist unser Eiltänzer. Heute heißt es Welcome to Saint-Trapez. Hier ist Thomas Wagner.
Hallo, und ich habe viel Zeit mitgebracht. Schön, euch zu sehen.
Kommen wir zu unserem Feuerspucker, der Mann für die Agrobatik. Hat aber auch immer ein Clown-Gefrühstück. What the Flickflack, Christian Straßburger.
Hallo, servus.
Und der Themenjongleur ist auch da mit der ungeschminkten Wahrheit. Er sagt so sehr die Wahrheit, er ist ganz allein ein ehrlich Brother. Der Desillusionist und trotzdem gibt es bei ihm zum Frühstück immer Magierquark, Jannik Barkic.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Ich freue mich.
Wie bist du auf die Idee jetzt gekommen? Ich frage mich immer, mit was für einem Thema du jetzt hier einsteigst. Ich denke mir immer so, ja, okay, jetzt ist Wahlzeit oder so, jetzt kommt irgendwas mit Parteien, aber das mit dem Zirkus.
Ich dachte heute Zirkus ist ein Quadrell.
Ich habe irgendwie einen Flyer oder ein Plakat von irgendeinem Zirkus gesehen.
Ah, okay. Witzig.
Dann bin ich mal gespannt, wenn das nächste Mal wieder Venusmesse ist, was dann kommt.
Die ist ja in Berlin, oder?
Ja, aber da hängen die hier auch Plakate auf, bestimmt.
Hier hängen die da
Plakate. Wie du dann fragst, die ist doch in Berlin, oder? Oder? Als wenn du das nicht wüsstest.
Das ist doch so eine Astromesse, oder nicht?
Genau, da kann man...
Da geht es doch um Raumfahrt.
So, unter anderem, ja. Ja.
Wenn ihr uns übrigens erreichen wollt, wenn ihr uns mal wieder eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr das gerne tun.
Meine Nummer ist 555-NASE.
Kennst du das, Vicky?
Nee. Nein.
Das war Arthur Spooner von King of Queens.
Ah, okay.
Jerry Stiller, Gott hab ihn selig. Mhm.
Haben wir heute ausgegraben, weil unser Gast heute natürlich auch so ähnlich klingt, ne?
Mhm.
Ja. Ich merke schon, jetzt zündet heute. Dann lass uns doch mal anfangen, über Fußball zu reden, über den Kracher von Sonntagabend. Dresden schlägt die Münchner Löwen dann doch sehr, sehr deutlich mit 5:2, ein Schützenfest zum Abschluss des 24. Spieltags. Kollege Alex Küpper war da und hat uns danach nochmal eine Sprachnachricht geschickt.
Der K-Block singt vom Europacup und feiert einen hochverdienten 5:2-Sieg über 1860 München. Die SGD mit einer beeindruckenden Reaktion nach der schlechtesten Saisonleistung zuletzt bei Stuttgart 2. Heute von Anfang an hellwach und mit einem 5:2, das auch in der Höhe in Ordnung geht und sogar noch höher hätte ausfallen können. Genau eine solche Reaktion brauchst du in Zeiten, in denen im Umfeld natürlich schon wieder über die letzte Saison nachgedacht wird, als Dynamo einen großen Vorsprung zur Winterpause am Ende doch noch hergegeben hat. Heute haben sie gesagt, solche Sorgen, liebe Fans, braucht ihr euch erstmal nicht machen, weil wir sind mental stabil. Das hat der heutige Abend gezeigt. Jetzt müssen sie im Ostduell gegen Hansa Rostock genau da weitermachen, um weiter Ruhe reinzubringen. Ein perfekter Tag für Dynamo Dresden. Saarbrücken verliert das Spiel gegen Unterhaching. Dynamo gewinnt gegen 60 und geht auf 4 Punkte davon. Und die Löwen, da ist genau das Gegenteil der Fall. Essen gewinnt, Osnabrück gewinnt, Mannheim gewinnt. Und 1860 holt sich hier eine solche Klatsche ab. Nur noch 3 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Mein lieber Mann, das ist ganz schön heiß. Erste Niederlage für Patrick Glöckner. Der hat seine Jungs gerade im Kreis. Also die Löwen müssen eine Reaktion zeigen gegen Bielefeld. Und jetzt wird hier erstmal gefeiert in Schwarz-Gelb. Schöne Grüße nach Köln, Jungs. Viel Spaß, haut rein.
Ach, Alex Küpper. Auf den Punkt, wie eh und je.
Euphorisiert. Der glücklichste Mann an unserem Tisch ist Jannik Barkic. Dresden durch, das hat er ja avisiert, das kommt doch so. Bielefeld im Kommen, Bielefeld ja auch durch. Ne? Mhm. Ja, da ist vieles schon gesagt worden. Statement, ne? wenn du so unter Druck stehst, gegen eine Mannschaft, wo du das Gefühl hast, die sind ein bisschen am Aufsteigen. Wobei, ich bleib dabei, bei den Löwen wird es am Ende nur darum gehen, 4 Mannschaften hinter sich zu lassen. Und bei Dresden bin ich jetzt mal gespannt. In Rostock, Hansa muss eine Reaktion zeigen nach dem Debakel von Mannheim. Ist ja eins der brisantesten Ostduelle. Aber natürlich spielt ihnen, Saarbrücken kann dann doch keine Abstiegskandidaten, das spielt ihnen natürlich in die Karten. Ne?
Ich fand das gestern auch schon beeindruckend von Dresden, wenn man die Woche zuvor gegen Stuttgart 2 die, ich glaube, schlechteste Saisonleistung zeigt, dann so zurückzukommen. Jetzt muss man natürlich sehen, es waren nur die Löwen in Anführungsstrichen. Ne? Also
Soweit ist es schon gekommen.
Oh nee, ohne despektierlich zu werden, aber mit dem Publikum im Rücken, Sonntagabend dann 30.000, du bist das letzte Spiel des Spieltags. Das kann natürlich auch ein totaler Nachteil sein. Ne? Alle konnten irgendwie vorlegen, beziehungsweise Saarbrücken konnte es nicht. Kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Aber dann so zurückzukommen, finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, das hat ja auch Gründe. Stamm hat richtig reagiert, hat die Innenverteidigung komplett ausgetauscht. Hoti, der auch ein Tor gemacht hat. Und Bünning, der sowieso immer so auf der Rasierklinge tanzt zwischen Stammelf und Bank, der ja eine große Qualität mitbringt, aber irgendwie noch nicht so der unumstrittene Stammspieler dort im wahrsten Sinne des Wortes geworden ist. Aber das hat Stabilität reingebracht. Dazu Bauer, den sie ja aus Paderborn geliehen haben.
Ist schon überraschend, dass diese ganzen Winterneuzugänge, Kota, Bauer, Hoti, dass die jetzt so eine große Rolle schon spielen, ne?
Ja, da siehst du ja, die haben sich verstärkt. Das haben wir letzte Woche schon gesagt. Also diesen Kader musst du erstmal stärker machen. Das haben sie geschafft, beeindruckend. Und so kann Stamm dann eben halt auch in der Breite ja, Druck erzeugen, indem er die anderen dann auf die Bank setzt und sagt, Freunde, wenn ihr so eine Leistung liefert, dann seid ihr in der nächsten Woche draußen und die anderen überzeugen. Das ist dann natürlich auch gut für den Coach, weil ich sag mal so, verlieren die das zu Hause gegen die Löwen, dann ist natürlich Untergangsstimmung. Aber haben sie abgewendet, war tipptopp.
Auf der anderen Seite muss man sagen, das soll jetzt gar nicht diesen Sieg schmälern, weil das musste erst, wie du sagst, auch unter den Voraussetzungen mal machen. Ist ja einiges auch für sie gelaufen. Ingolstadt nur unentschieden gespielt, das weißt du. Saarbrücken hat verloren, das weißt du. Ne? Dann musst du die Haube draufsetzen. Aber ich glaube, das sind jetzt nicht die Spiele eigentlich, die Dynamo zum Verhängnis geworden sind in der Vergangenheit. Das sind dann eben die Auswärtsspiele bei Stuttgart 2. Jetzt in Rostock musst du wahrscheinlich auch keinen groß motivieren. Aber ich glaube, dass jetzt für eine Woche wieder Ruhe ist und dann, wenn du irgendwo mal wieder Auswärtspunkte liegen lässt, dann werden alle wieder nervös, weil dann kommen diese Erinnerungen wieder wach. Also ich will damit sagen, das war gestern gut, aber ich glaube nicht, dass das entscheidend ist bei 14 ausstehenden Spielen, um zu sagen, die Erinnerungen ans letzte Jahr werden nicht wach. Wobei ich auch sage, dass ich am Ende denke, dass Dresden auf jeden Fall unter den ersten drei einlaufen wird.
Man muss ja sehen, in der Liga, es steigt, glaube ich, nicht die beste Mannschaft und es geht auch nicht die schlechteste runter, sondern es geht um Stabilität. Ne? Also Osnabrück, wenn wir das später darüber sprechen,
jetzt auf einmal
genau, Stabilität drin haben. Energie Cottbus, die einfach total stabil sind. Also wenn du es schaffst, irgendwie hier durchzukommen, ohne dieses ganze Larifari, Konstante, Inkonstant, Konstanz, wenn man an Saarbrücken denkt, an Bielefeld und so weiter und so fort. Also du musst einfach nur so bei dir sein und dann siehst du, klappt's.
Osnabrück noch 13 Punkte. Ich sag's einfach nochmal.
Also das ist für mich auch so, dass die Erkenntnis des Wochenendes, dass Dresden, ich will jetzt nicht sagen, machen kann, was es will, aber es gibt einfach nicht die Mannschaften, die so von hinten ranrücken können. Also selbst Ingolstadt dachte ich mir so, okay, jetzt haben sie Stuttgart 2 zu Hause, liegen 1-0 vorne, verschießen sogar noch einen Elfmeter. Also so ein Sieg auf ein Silbertablett im Grunde genommen. Und es kann nicht sein, dass die sich dann diese drei Punkte halt nehmen lassen von einer U23-Mannschaft zu Hause. Ne? Also spätes Gegentor. Das ist einfach kein Signal für ein Spitzenteam. Genauso auch Saarbrücken. Wir haben sie letzte Woche sowas von gelobt nach diesem Derby. Die waren gestern chancenlos gegen ein Unterhaching, was 19 Spiele nicht gewonnen hat. Das kann ich mir einfach so nicht erklären. Wenn du diese Ausreißer hast, dann wird es am Ende einfach nichts mit dem Aufstieg.
Das ist auch nicht zu erklären, aber ich werfe deswegen eine These hier rein. Aufgrund dieser Stabilität, wenn wir dann auch an Heimspiele denken und an wenig Ausreißer nach unten, glaube ich, gibt es wirklich eine richtig große Chance für Viktoria Köln, da oben unter die ersten drei zu kommen. Veggie, ich weiß, ich halte es auch, also ich finde es auch Wahnsinn. Vor ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen, können die überhaupt die Klasse halten? Aber die gewinnen ihre Heimspiele allesamt und es gibt nicht irgendwelche Auswärtsspiele, wo sie da mal auf die Fresse bekommen. Im Gegenteil, die gewinnen in Dresden und so weiter und so fort. Und es sind nur zwei Punkte.
Ja, aber Viktoria Köln ist natürlich der größte Profiteur der Drei-Punkte-Regelung. Die haben 9 Spiele schon verloren. Ich muss mal gucken, wie viele da überhaupt mehr sind. Aber du hast in einem recht, die gewinnen ihre Heimspiele. Wenn sie dann auswärts nichts holen, dann verlieren sie halt auch mal. Aber die haben ja gar keinen Druck. Also noch 2 Siege ist die Klasse gehalten. Ne? Ja, ist schon drin. Trotzdem glaube ich es nicht.
Und wir waren ja Freitagabend da und wir machen ja jede Woche das gleiche Thema. Entweder Güler oder El Mala. Oder alle drei.
Das Dreigestirn.
Und man, also es war ja schon auffällig, dass einfach Güler auf der Tribüne saß, der war gar nicht dabei. In der zweiten Hälfte war El Mala einfach raus wegen Verletzung und dann ziehen sie trotzdem das Spiel. Ne? Also das ist nicht nur die drei, sondern das funktioniert auch dahinter.
Ja, vor allen Dingen ist es ja total ausgewogen. Also ich finde, dass die einen Top-Torhüter haben mit Dudu, den brauchst du schon mal. Also reden wir vom Korsett. Dann haben die Superverteidiger, Gregor und Dietz, der dann wieder zurückgekommen ist. Das ist absolute, wie sagt man, Verlässlichkeit.
Konstanz.
Konstanz, ja.
Ich würde auch sagen, irgendwas mit Regal.
Dann,
nein, aber als Innenverteidiger musst du bei 38 Spielen, musst du 34 Mal die Note 3 bekommen oder besser. Dann darfst du zweimal eine 4 haben und zweimal darfst du total daneben liegen. Und das schaffen ja nicht mal Upamecano und Kim.
Das heißt, Gregor einer für deine Manager-Elf?
Ich spiele diese Spiele nicht.
Aber Fufak ist doch mit drin.
Fufak ist da drin, ja, okay, gut. Nein, Gregor ist ja eigentlich, wenn du den jetzt siehst, so müsst ihr euch übrigens vorstellen, so habe ich früher Fußball gespielt. Das sieht ja alles nicht besonders filigran aus, aber das ist ein Schrank, der hat Mentalität. Geiler Innenverteidiger.
Und ist angeblich auch ein richtiger Anführer, was man so auch erstmal nicht denkt, ne, wenn man mit dem spricht, ist er ein bisschen
zurückhaltend, okay, aber so in der Mannschaft unheimlich hohes Standing, Anführer, und die brauchst du auch, um so einen Widerstand haben zu können oder aus Widerständen rausgehen zu können. Köln jetzt zuletzt häufig in Rückstand und wirklich unter Druck, und das ist das, was Olaf Janssen immer so lobt, dass sie da sich jetzt immer rausarbeiten können. Das spricht ja auch dafür, dass so eine Mannschaft wirklich auch einen Charakter hat. Die können nach vorne tollen Fußball spielen, haben tolle Talente und können begeistern, aber sie haben eben auch die Mentalität, mal Druck aushalten zu können. Und ich glaube, dass sie von den anderen da oben auch ein bisschen unterschätzt werden. Ich glaube, niemand sagt ernsthaft, Viktoria Köln, die können uns aber gefährlich werden.
Deswegen machen wir das ja jetzt, weil durch diese Struktur andere dann besser werden. Lopez Cabral, der ja oftmals, man hat seine Ansätze ja immer gesehen, sein Talent
für
und sowas.
Flanken,
ne?
Reinschlägt.
Wie viel Schärfe, seine Standardsituation. Und Olaf Janssen hat ihn gekriegt. Der hat gekriegt. Der hat ihn spitz gemacht. Der hat ihn nämlich mal wieder auf die Bank gesetzt und gesagt, hör mal zu, alles super, aber die Tugenden und die Leidenschaft und Kampf und so, das brauchen wir auch noch. Und dann hat er 2 Tore vorbereitet. Engelhardt, erste Hälfte, nicht gut. Zweite aber wieder rausgekämpft, weil ein Enrique Lofolomo, ja, bei Borussia Mönchengladbach 2, natürlich unter den Fittichen von Michael Lieder gelernt hat. Dann steigt
hängt er im Borussia-Park?
Der hängt irgendwo im Borussia-Park. Dann steigt er aber ab, kommt hin und ist jetzt einfach eine absolute Konstanze.
Was ist denn los mit dir?
Sag mal. Ich denke nur noch an Namen.
Super Bowl war doch letzte Woche.
Aber was ich sagen will, ist, durch diese Stabilität können halt dieses Dreigestirn oder wie auch immer, kann dann vorne wirbeln. Und dann fällt Güler aus, dann trifft Lobinger. Dann ist Lobinger nicht der Torschütze, dann trifft El Mala. Und wenn El Mala nicht trifft, kommt dann trifft El Mala. Ja.
Aber man muss ja auch mal klar festhalten, dass es ja 2 Arten von Überraschungsteams gibt. So wie die stehen, könnte es ja auch sein, dass die jetzt schon so in das Ding kommen, ach, wir hatten nach unten nichts mehr, wir lassen so ein bisschen trudeln. Also die Bereitschaft und der Bock, was Besonderes zu schaffen, ist da. Ich wage 2 Thesen. Viktoria wird am Ende auf jeden Fall unter den ersten 6 einlaufen. Ich glaube zwar nicht, dass sie aufsteigen, aber ich prophezeie jetzt schon eine brutal schwere nächste Saison. Weil dann hast du Ansprüche. Du hast eine völlig neu formierte Mannschaft, deine besten Leute gehen weg, der Trainer ist, das wird eine Mammutaufgabe, die durch diese überragende Saison übrigens nicht erleichtert wird.
Ist immer der Fluch der guten Tat.
Genau.
Ist dann die Frage, wo? Dritte oder zweite Liga?
Wie heißt der Verein? Viktor Köln? Oder?
Viktoria Köln. Bitte liken und teilen.
Viktor Worms. Kennt ihr den noch?
Klar. Ja. Hitparade. Klar.
Viktor Worms? Nein, sagt
man. Hat die ZDF-Hitparade gemacht.
Richtig guter Moderator.
Hm? Ich kenne, das war doch hier nur.
Dieter Thomas Heck?
Das war der Erste. Da kam Viktor Worms.
Und hat das gegen die Wand gefahren?
Nein.
Wenn wir schon bei Überraschungsteams sind, müssen wir auch einmal den SC Verl erwähnen. Letzte Woche hatte ich ja gesagt, dass sie sich erstmals seit 92 für die zweite Liga. Oder die Lizenz. Die Lizenz, ja. Das stimmt im Übrigen nicht. Das war schlecht recherchiert von mir. Da habe ich, hab ich in der Tat Schelte bekommen.
Von
unserem Freund Norbert Meyer. Liebe
Grüße. Der ist doch gar nicht mehr da.
Liebe Grüße an der Stelle. Die haben sich in der Tat schon mal vor 2-3 Jahren haben sie die Lizenz eingereicht, auch um der Mannschaft zu signalisieren, ey, auch wenn wir nur Achter sind, wollen wir diesen Schritt gehen, beziehungsweise nehmen euch nicht die Chance, wenn ihr es sportlich schafft. Das nur dazu. Die haben ja gestern verloren in Cottbus, haben trotzdem ein gutes Spiel gezeigt. Das wollte ich aber nur mal.
Aber im Moment, es müsste ja einen Jingle geben. Das ist in 66 Folgen der erste Recherchefehler von Bob Andrews, die 3 Fragezeichen. Also Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Und dann outet er sich auch am nächsten Mal direkt, ne?
Ja, krass, Yannick. Sei nicht so hart zu dir selbst.
Yannick, das war eine Folge zu viel Promis unter Palmen.
Bitte bis nächsten Montag backst du zur Strafe ein paar Lizenzplätzchen hier.
Dann können wir ja jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen und unseren Gast begrüßen, mit dem wir verabredet sind. Vielleicht, Wengi, du hast es gesagt, greift er auch noch ins Aufstiegsrennen irgendwann mit ein. So
ich wette, Osnabrück wird Dritter.
Bei uns ist der Kapitän des VfL Osnabrück, Dave Gnase. Hallo Dave, grüß dich.
Hi.
Wie geht's?
Ja, mir geht's gut. Ich glaube, nach den letzten Wochen geht's einem ja auf jeden Fall besser wie in der Hinrunde.
Ich kann mich noch erinnern, also ihr ja sicherlich auch, Osnabrück, als dann Antwerpen kam, das war ja gegen Rot-Weiß Essen, Gnase ein Weltklasse-Auftritt. Vorher war wirklich teilweise nicht nur du, sondern alles ja auch ein bisschen bodenlos. Man hat sich gefragt, was passiert hier? Das war wie so eine Frischzellenkur. Also Marco Antwerpen hat bei euch einmal feucht durchgewischt. Was ist da passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Er hat es irgendwie geschafft, die Mannschaft so hinzukriegen, dass wir wieder komplett als Team auftreten und jeder nochmal den Schritt mehr macht, wie, wie in der Hinrunde. Und ich glaube, er hat gar nicht so viel verändert. Er hat einfach nur an gewissen Stellschrauben gedreht. Und ja, bis jetzt funktioniert es richtig gut mit ihm.
Aber wenn ich das nur gerade nochmal einhaken darf, wegen der Vorrunde. Ich glaube, zur Fairness gehört ja auch, ihr hattet vorher so viel verloren. Ich glaube, das schleppst du ja auch mit dir rum aus der zweiten Liga, ne? Dann waren Spieler, die wollten eigentlich weg, die waren dann irgendwann doch da. Ihr habt ja auch echt euch verstärkt. Kann man diesen Verein, diese Mentalität, diese Mannschaft überhaupt noch mit dem vergleichen, was ihr in der Vorrunde hattet?
Ja, wenn man jetzt uns auf dem Platz vergleicht, dann kann man es wahrscheinlich nicht vergleichen. Ne? Aber ich glaube, wir sind trotzdem noch die gleiche Mannschaft, die gleichen Persönlichkeiten im Team. Ja, wir haben es einfach nur geschafft, irgendwie diesen Negativstrudel zu verlassen. Und ich glaube, jeder, der im Fußball auch ein bisschen dabei ist, weiß dann, wie schnell sowas geht. Und dann kann man von als Außenstehender schnell denken, dass das eine ganz neue Mannschaft ist.
Ich würde trotzdem noch mal gerne über Marco Antwerpen sprechen. Er war bei uns am Mikrofon nach dem Spiel von euch und hat gesagt, ja, ihr bezeichnet mich ja auch immer gerne so als Feuerwehrmann und das bin ich eigentlich gar nicht. Tun wir ihm da tatsächlich ein bisschen Unrecht? Kann der wirklich, also natürlich kann der sehr viel mehr, aber was ist so der Markenkern, sage ich mal, von Marco Antwerpen, dass der eine Mannschaft so wachküssen kann?
Ja, er strahlt halt auch einfach irgendwas aus, ne? Was, wo man, ja, ich glaube, ich kann jetzt nur von uns reden beim VfL, aber ich glaube, dass einfach jeder den gewissen Respekt gegenüber ihm hat von Anfang an. Wenn er was gesagt hat, dann wurde das genauso gemacht und ich glaube, ja, das strahlt er auch einfach aus. Er strahlt eine unglaubliche Positivität aus, auch schon wo er vor seinem ersten Spiel, das war echt, ja, schon Wahnsinn, wie das, glaube ich, durch die Mannschaft und auch durchs ganze Trainerteam gegangen ist. Der hat da einfach was mitgebracht, einen neuen Funken. Ja, das hat komplett auf die Mannschaft rüber.
Und ich meine, Fußball, das ist ja so eine kleine Welt. Man kennt immer jemanden, der auch mal mit ihm zusammengearbeitet hat. Jetzt mal wirklich ohne Spaß, als du gehört hast, Antwerpen wird's. Was war so deine erste Reaktion? Hat man da Angst?
Ja, Angst. Ich glaube, ich hatte jetzt keine Angst. Ich habe mich irgendwo, glaube ich, ein bisschen gefreut, weil ja, ich bin, glaube ich, auf dem Feld auch einer, der wo ja gerne mal viel redet oder ein bisschen trächiger spielt, sage ich jetzt mal. Und ja, ich kannte Antwerpen persönlich nicht. Hatte zwar das ein oder andere Duell Spieler gegen Trainer gegen ihn, wo es auch ein bisschen hitzig geworden ist. Aber ich habe mich drauf gefreut, weil ich einfach glaube, dass wir so einen Trainer auch gebraucht haben und ja, jetzt kann man natürlich nichts Falsches dagegen sagen.
Jetzt reden wir so viel über Antwerpen, ich glaube, es ist auch sehr viel Antwerpen, aber ich glaube, Antwerpen ist nicht so gut wie Antwerpen ohne Döpper, beziehungsweise auch ohne den Friedhof Hansen vielleicht, das ist der Co-Trainer von euch. Kannst du mal beschreiben, das hat Antwerpen ja auch schon selber gesagt, dass es nicht eine One-Man-Show ist, sondern dass er alle mitnimmt. Wie wichtig ist denn so sein Co-Döpper, beziehungsweise wie macht er euch heiß?
Ja, Döppi ist Döppi, ne? Es ist ein geiler Typ, würde ich einfach sagen. Ja, der, wo, glaube für all das, was er macht, brennt für die Aufgaben und ja, das überträgt er auch Woche für Woche an uns, an uns Spieler, an die Mannschaft. Ist immer für den Spaß da und ja, die ergänzen sich sehr, sehr gut zusammen. Aber ich glaube, Friedhof darf man auch nicht vergessen, der wo Interims, weißt du, da auch übernommen hat und mittlerweile auch im Trainerteam dazugehört. Der macht es auch sehr, sehr gut. Also ist ein, ja, mit Trainer und den beiden Co-Trainern einfach sehr, sehr gut aufgestellt und das passt einfach, ja, es harmoniert einfach im Trainerteam, glaube ich, und auch mit der Mannschaft.
Du hast gerade gesagt, wer sich ein bisschen im Fußball auskennt, weiß, wie wenig es braucht, um dann so eine Serie zu starten. Es ist ja immer, wenn du so einen Vorsprung erstmal aufgeholt hast, ich glaube, ihr wart 8 Punkte fast zurück, dann darf man ja nicht im Kopf nachlassen, oh, jetzt sind wir überm Strich, weil das wäre ja das Gefährlichste. Warum denkst du oder warum bist du positiv, dass dieser Lauf jetzt weitergeht? Also ich traue euch wirklich noch zu, richtig weit nach oben zu kommen, weil im Moment habe ich das Gefühl, die Mannschaft platzt vor Selbstvertrauen.
Ja, ich glaube, wir dürfen einfach nicht viel nachdenken. Ich glaube, wir kriegen jetzt gerade auch einfach Woche für Woche auf dem Platz sehr, sehr gut hin. Spielen dominant. Gegen uns ist es, glaube ich, ganz eklig zu spielen, weil wir auch ein bisschen tiefer verteidigen können, nicht viel zulassen und ja, unsere fußballerische Qualitäten jetzt auch immer wieder mehr auf den Platz bekommen. Aber klar, wir waren auch jede Woche neu im Training, dass wir zwar jetzt schon viel geschafft haben, aber trotzdem noch eine sehr, sehr viel auf uns zukommt, wo wir meistern müssen, dass wir auch am Ende des Tages über den Strich stehen. Klar, dass es so schnell geht. Ich glaube, Trainer hat es auch letztes Mal schon gesagt, hätte, glaube ich, keiner geglaubt. Umso schöner ist es für uns als Mannschaft. Und klar, wenn du so viele Erfolge in so kurzer Zeit hast, dann macht das was mit deiner Mannschaft. Und das sieht man Tag für Tag auf dem Trainingsplatz, was für eine Qualität da ist und was für ein Fleiß auch von jedem einzelnen Spieler da ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass wir es schaffen, gerade auch einfach überhaupt nicht weniger zu machen, sondern Woche für Woche noch einen draufsetzen.
Im Fußball, da liegen ja Freud und Leid nah und eng beieinander. Bamwakasimakala, einer der Figuren, ja, wenn man an 90 plus 4, er hat ja das 90 plus 6 erst möglich gemacht, ist zurückgekommen, spielt jetzt gar keine Rolle. Wie nimmst du ihn wahr?
Ja, es ist natürlich, wenn man Chance kennt oder seine fußballerischen Qualitäten kennt, dann ist das natürlich schon, ja, erschreckend, sage ich mal, so einen Spieler nicht im Kader zu haben, weil ich glaube, er hat es oft genug bewiesen, dass er aus sehr, sehr wenig viel machen kann und das zeigt er auch Woche für Woche, finde ich, im Training. Aber ich glaube, da gehören andere Faktoren auch noch dazu, wo ich jetzt auch gar nicht so viel sagen kann, auch nicht weiß. Im Endeffekt, das ist Trainers Entscheidung gerade und wir haben gerade Erfolg, darum, ja, ist es natürlich schwierig, aber klar, ich glaube, jeder weiß in der Mannschaft, wie gut Chance ist und dass er uns auch helfen wird und bestimmt auch wieder bald helfen wird.
Aber wenn ich da mal kurz nachhaken darf, du bist ja auch Kapitän, also verlängerter Arm vom Trainer. Sprichst du mit ihm? Ist das eine Aufgabe, die du dir annimmst, um das Gesamtgefüge sozusagen zusammenzuhalten? Oder ist das dann wirklich etwas, was dann einfach akzeptiert wird?
Naja, was heißt akzeptiert? Also klar, ich rede mit dem Trainer oder sonst was über gewisse Dinge, aber ich glaube, der Erfolg spricht gerade auch einfach für uns, für das Trainerteam und für die Entscheidungen. Und ich glaube, da denken wir als Mannschaft gerade nicht arg viel nach. Klar gibt es das ein oder andere Gespräch mit gewissen Leuten dann, aber ja, ich glaube, solange wir so weiterpunkten, kann man natürlich auch wenig dagegen sagen.
Genau, das ist es ja. Ne? Es läuft halt herausragend. 7 Spiele unter Marco Antwerpen, 5 Siege, 2-mal unentschieden. Ihr hattet da jetzt noch keine Delle oder keinen Widerstand. Aber hast du das Gefühl, selbst wenn sowas mal kommt, also ihr werdet ja mit Sicherheit auch noch mal ein Spiel verlieren in dieser Saison?
Nein.
Okay, nee, doch nicht. Dann zieh ich das zurück. Nein, aber dann lässt sich natürlich leicht reden, ne, wenn es so läuft, wie es läuft.
Ich glaube, das ist im Fußball halt immer so. Ne? Wenn du Erfolg hast, dann kannst du vielleicht auch gewisse Dinge machen, wo nicht viel drüber geredet wird. Auf der anderen Seite, wenn es dann halt nicht mehr läuft, dann sind wieder Themen offen, wo die ganze Zeit keine Themen waren.
Jetzt kann man natürlich besser drüber sprechen. Die Vergangenheit war sehr negativ, sage ich mal. Die frühe Vergangenheit ja auch, die Hinrunde. Wie hast du dich eigentlich in diesen Momenten gefühlt? Ich meine, für dich war es ja auch nicht einfach. Da ist niemand an sein Leistungslimit gekommen. Hast du auch mal darüber nachgedacht, okay, irgendwie geht es hier für mich nicht weiter. Ich muss hier ganz schnell raus? Oder war für dich immer klar, ich will hier mit anpacken?
Nee, also ich hatte nicht einmal den Gedanken, dass ich hier raus muss oder sonst was. Das ist überhaupt nicht, bin ich auch nicht der Typ dafür. Es war einfach, ja, es war sehr, sehr schwierig. Ich glaube, für jeden von uns, für den ganzen Verein, für die ganzen Leute, die wir diesen Verein hier Tag für Tag unterstützen. Aber ich habe es, glaube ich, in der Hinrunde oft am Mikro gesagt. Ich glaube, wir müssen einfach wenn wir einmal es schaffen, diesen Negativtrend zu durchbrechen, dann werden wir zu unseren Stärken kommen. Und ich habe immer dran geglaubt an der Mannschaft, weil die Qualität ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, es mussten ein paar Stellschrauben gedreht werden, aber ansonsten war der Kern der Mannschaft war sehr, sehr gut und darum habe ich nie an dieser Mannschaft gezweifelt. Und darum freue ich mich natürlich, dass es gerade so schnell jetzt auch wieder in die andere Richtung geht.
Wollen wir schon kurz einen Ausblick wagen aufs Wochenende?
Ich würd gerne noch eins wissen von Dave. Dave, du bist für mich der Erfinder der kurzen Schienbeinschoner. Das habe ich früher immer schon gedacht, wenn ich dich gesehen habe. Da habe ich immer gedacht, der hat doch gar nichts da unten drin. Also ich weiß nicht, hast du überhaupt welche an oder aus welchem Material sind die? Das wird jetzt immer populärer.
Vorsicht, ganz dünnes Eis jetzt bei der Antwort.
Nee, Moment, aber das ist über Florian Wirtz.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also er ist ja das legitime Vorbild von Florian Wirtz.
Genau. Ja, genau. Nee, tatsächlich habe ich richtige Schienbeinschoner auch unter meinen Stutzen drin. Ja, das habe ich damals in Würzburg, war Würzburg-Zeiten, habe ich angefangen, weil ich das Gefühl hatte, gegen Ende meine Waden sind einfach immer, das war mir einfach alles zu eng mit den Stutzen oben. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich schneide jetzt einfach von Anfang an ein bisschen kürzer. Und ja, seitdem trage ich die so und ja, jetzt ist es halt, jetzt ist es halt einfach so ein bisschen geworden, dass ich kurze Stutzen trage.
Ach so, das heißt, die sind nicht nur runtergerutscht oder gekrempelt, sondern du schneidest sie richtig kurz dann?
Die sind so kurz, ja.
Da freut sich der Zeugwart.
Siehst du mal. Was
ist denn? Ja, ja. Mir ist es auch schon aufgefallen. Ich dachte auch immer, das kommt dann im Laufe des Spiels, dass er die runterackert, aber das ist offenbar von vornherein so gewollt.
Die sind so geschnitten.
Wahnsinn, was wir gerade hier lüften, ne?
Ja, du bist Journalist. Janik, du wolltest nach vorne blicken.
Ach so, ja, nee, ich wollte einmal nach vorne blicken, aber vielleicht blicken wir erstmal auf die anderen Konkurrenten in der Liga. Uwe Koschinger ist ja wahrscheinlich auch ein Trainer, der dem Begriff sein wird. Du hast unter ihm in Saarbrücken gearbeitet, auch in Osnabrück. Wie blickt man auf die Konkurrenz in Essen und vor allem auf Uwe Koschinger?
Klar, guckt man, hat man da auch einen Blick drauf, aber ich glaube, wir müssen den geraden Blick für uns haben. Dann werden wir das auch schaffen, aber klar, ich glaube, Essen ist ja vor allem auch zu Hause eine Mannschaft, die wohl da auch noch ihre Punkte holen wird, auch noch mehrere. Darum ja, wird das auf jeden Fall ein spannendes Thema sein, bis zum Ende, glaube ich, dieser in der dritten Liga.
Okay, dann will ich kurz vorausblicken.
Ja.
Also wir Medien machen das Thema ja immer groß. Am Wochenende spielt Osnabrück gegen Waldhof Mannheim. Das ist der Ex-Verein von Marco Antwerpen. Die Trennung war ja jetzt nicht ganz so sanft. Ist das etwas, dass du jetzt als Spieler des VfL Osnabrück, du hast ja damit gar nichts zu tun gehabt in deinem Grunde genommen, aber geht man da als Spieler vielleicht doch nochmal mit extra mehr Motivation ins Spiel, um dem Trainer zu zeigen, ey, für dich reißen wir auch dieses Spiel ab?
Ja, ich glaube, das würde schon das eine oder andere Mal in der Mannschaft auch thematisiert, dass was für ein Spiel jetzt am Wochenende da ist. Also ich glaube, die Mannschaft steht komplett hinter dem Trainer und das werden wir dann auch versuchen, auf dem Platz so zu zeigen.
Hat der Trainer dazu etwas gesagt oder kommt da der Impuls aus euch selber heraus?
Nee, der Trainer hat da noch gar nichts gesagt. Also das war jetzt bis jetzt der Impuls von uns. Ich kann mir gut vorstellen, dass Döppi das eine oder andere diese Woche noch zu uns sagen wird. Ja, ich glaube, jedem ist ja bewusst auf die Situation mit Mannheim und Trainer. Dazu kommt natürlich auch dazu, dass es ein absolutes Spiel für uns ist, auch von der Tabelle her, ne? Wenn wir das Spiel wieder gewinnen, dann können wir die wieder mehr Punkte Abstand haben. Darum, ja, ich glaube, ist es Heimspiel, wird wahrscheinlich dann gegen Ende ein Flutlichtspiel. Darum, ja, da sind so viele geile Faktoren dabei. Ich glaube, dass wir werden alle heiß sein und brauchen keine extra Motivation.
Da freuen wir uns drauf. Dann schneid schon mal die Stutzen kurz. Vielen Dank für deine Zeit, Dave, und alles Gute für den Rest der Saison. Liebe Grüße nach Osnabrück.
Ja, sehr gerne. Danke. Grüße zurück.
Mach's gut. Danke. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Boah, da wird's brennen, oder? Also an der Seitenlinie.
Klar, ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen anderer Meinung als Yannick. Ich glaube, dass diese Kombination Antwerpen-Döpper übrigens auch ein Grund dafür ist, dass es langfristig nicht bei den Vereinen oft klappt. Weil du brauchst normalerweise einen Co-Trainer, der den Trainer ausgleicht in seinen Schwächen. Also ich habe schon das Gefühl, dass Antwerpen ruhiger geworden ist im Laufe der Karriere, aber der ist ja trotzdem immer noch eine wahnsinnige Heißdüse und sehr drastisch in seinen Dingern. Und dann hast du einen Co-Trainer, also ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Das ist natürlich schon am Anfang eine gewisse Energie, aber es ist mir viel zu viel. Und ich glaube, dass das auch mal nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr in sich zusammenfallen kann, auch bei einer Mannschaft.
Ja, aber pass auf, ich bin ja der Anwalt von Marco Antwerpen. Er hat im Interview bei Holger Speckern tatsächlich auch sowas in die Richtung gesagt. Er hat ihn gefragt, was ist denn so ihr Erfolgsgeheimnis? Und hat Marco Antwerpen gesagt, ja, ich habe mir natürlich schon auch angeguckt, was bei anderen Vereinen, bei anderen Stationen vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Also der hat schon, glaube ich, sehr viel sich reflektiert und wie du sagst, er ist da, glaube ich, echt ein bisschen anders geworden, ein bisschen smoother geworden. Aber auch da wieder zurück zu dem, was wir eben hatten, es lief ja bisher auch total rund, ne? Also klar ist dann jetzt alles sehr entspannt. Bin mal gespannt darauf, wenn sie wirklich vielleicht nochmal zwei Spielchen verlieren sollten, wie dann die Temperatur ist.
Also ich glaube, dass, wie gesagt, ich glaube von dieses Jahr, ich glaube nicht, dass die jetzt durchschnaufen, sondern ich glaube, dass sie durchstarten. Trotzdem, das hat ja Knase auch gesagt, es reicht ja manchmal, diese Mannschaft platzt ja gefühlt vor Selbstvertrauen. So, dann wirst du jetzt vielleicht Siebter, Achter und dann gehst du in eine neue Saison. Und Sachen können sich ja auch abnutzen im Fußball. Und ich weiß nicht, dieses, Strassi hat letzte Woche was total Gutes gesagt. vielleicht wird Marco Antwerpen irgendwann in die Geschichte eingehen als der beste Retter im deutschen bezahlten Fußball. Da gab es ja früher auch Leute, die wurden dann Jörg Berger zum Beispiel. Ne?
Ich habe mir diesen Begriff Feuerwehrmann aufgeschrieben. Der ist immer so negativ behaftet.
Ja.
Ich verstehe gar nicht, warum der so negativ
ist. Ja, lieber stehst du dafür als für gar nichts. Aber genau. was Wege halt meint ist, und das ist ja schon überraschend, das sagt er jetzt glaube ich auch im Kicker, gibt es einen großen Artikel zu Marco Antwerpen, er ist der Ruhigere. Und er hat mit Frank Döpper einen, der für die Emotionen da ist. Also hat er ja seiner Meinung nach einen, der ihn ausgleicht. Das Problem ist nur, in unserer Rückschau sehen wir keinen ruhigen Marco Antwerpen. Vielleicht jetzt und dann funktioniert's. Damals, da gebe ich dir recht, Wegi, war es dann einfach too much. Da hat dann der Co-Trainer gefehlt, der Antwerpen runterholt.
Genau. Ja. Weil Döpper zündet ja noch mehr an.
Genau.
Also das meinte ich in der Kombination.
Und du meinst, es nutzt sich ab, aber so die ganz großen Maßnahmen hat er ja noch gar nicht treffen müssen. Das heißt, ist ja noch gar nicht viel Reibung entstanden.
Nee, ich habe nicht gesagt ab. Ich habe nur gesagt, diese Kombination, die Jannik gerade so gefeiert hat, glaube ich, dass das auch ein Problem in der Vergangenheit sein konnte. Und ich frage mich jetzt, entwickeln die sich beide weiter oder wird Antwerpen jetzt so ruhig, dass der Baldrian nimmt und dann ist es gut, wie Döpper ist. Das, ich will einfach nur die Gedanken mal in den Raum werfen.
Die Gedanken sind frei.
So, bitte, spricht der Anwalt von Frank Döpper.
Was hast du eben gesagt? Ich habe die beiden so gefeiert oder das
du? Also nein, du hast gerade eben gesagt, auch zu Gnase, dass du auch nochmal auf den Wert des Co-Trainers hingewiesen hast. Extra.
Genau, also das hat Antwerpen vor 2 Wochen ja auch nochmal betont, dass gar nicht nur Döpper, sondern auch zum Beispiel Friedhof Hansen, das ist ein ganz junger Trainer, der vor die U19 trainiert hat, der kümmert sich zum Beispiel nur um die Standards. Es kommt dann deswegen auch nicht überraschend, dass Osnabrück gerade sehr gefährlich ist nach Standards, also das funktioniert auch. Es ist halt nicht nur dieser Antwerpen-Effekt, aber es ist schon auffällig, dass Antwerpen anscheinend auch nur mit Döpper so richtig eine Wohlfühlatmosphäre schaffen kann, für sich ja auch.
Dann. Genau. Aber es gibt ja immer mal so Wege, wo dann irgendwann auch mal ein Co-Trainer sagt, so, jetzt haben wir das jahrelang zusammen gemacht, jetzt mache ich mal meinen eigenen Weg, oder der Cheftrainer sagt, ich brauche auch noch mal einen anderen Impuls. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal den Blick darauf schärfen. Und dass in Osnabrück gute Co-Trainer wachsen, sieht man bei meinem Herzensclub. Merlin Polzin, der Zauberer.
Ich muss aber auch mal dazu sagen, zum Abschluss dieses Themas, dass ich das Gefühl habe, dass er sich oder die sich wirklich entwickelt haben. Und wenn das so weiterläuft, also ich kann mir vorstellen, dass da nicht Klassenerhalt und dann finito, sondern dass wirklich jetzt etwas entstehen kann. Ich habe das Gefühl, VfL Osnabrück und Marco Antwerpen, das passt auch für die Zukunft. Er kann da jetzt mal, weil er hat auch mit, dem muss man auch mal nennen, mit Dr. Michael Welling, nach diesem ganzen Führungschaos und auch hausgemachtem Wahnsinn, indem man einfach den Sportdirektor ohne Not zum Geschäftsführer macht, hat er Führungsstärke bewiesen. Er hat gesagt, so machen wir das jetzt. Und er war ja auch lange bei Rot-Weiß Essen, er war bei Mainz 05 und bringt das jetzt alles ein. Ich habe das Gefühl, die komplette Chemie rund um Führungsetage, sportliche Führung und sowas, das ist jetzt etwas, das kann für die Zukunft wirklich blühen.
Was man ja auch nicht unterschätzen darf, er ist ja relativ früh in der Saison gekommen. Oft ist er ja als Retter dann so 10 oder 12 Spieltage vom Ende. Also jetzt, wie wir jetzt die Tabelle sehen, ist es ja gar nicht mehr nur noch eine Rettungsmission. Also ich gehe davon aus, dass sie sich retten. Jetzt kann er vielleicht auch eine gute Grundlage für die neue Saison legen, und weil sie auch den Kader verändert haben, ne, muss er wahrscheinlich gar nicht auf so drastische Weise in den Kader reinhauen, wie das in Mannheim der Fall war, und kann eher das ausstrahlen, was uns Tobi ja seit Jahren schon sagt, er ist einfach nett.
Und das meinte ich eben mit, es hat sich noch gar nicht so richtig abgenutzt, und er hat ja wirklich auch bei anderen Vereinen bewiesen, dass er auch oben mitspielen kann. Es geht nicht immer nur ums Löschen bei ihm.
Was ich noch sportlich reinwerfen möchte, weil wir jetzt alle so Antwerpen auf den Thron heben, der kommt, alles wird besser. Ich glaube, dass schon die Grundlage oder das Fundament hat schon Pit Reimers gelegt, weil der in diesen wenigen Wochen, in denen er da war, das Fitnesslevel extrem hochgelegt hat bei der Mannschaft. Und auf diesem Fundament hat dann Antwerpen seine Arbeit aufgebaut. Also das sollte man auch nicht vergessen.
Oh Gott, Dr. Jannik Bakic seziert die Bremer Brücke. Gut.
Hat jetzt so ein Flanellhemd an. Der ist ein anderer Bucky.
Steht ihm richtig gut.
Ja, muss man sagen.
Al Borland.
Tooltime.
Aber im Abstiegskampf war am Wochenende natürlich ordentlich Musik drin. Wenn wir mal auf das Gesamtkonstrukt gucken, wir haben mit Dave Gnase schon ein bisschen drüber gesprochen. 5 von 6 Keller-Teams haben gepunktet. Unterhaching gewinnt zum ersten Mal seit Jahrzehnten gefühlt gegen den 1. FC Saarbrücken.
Komm, wir machen den Gag. Damals, als Unterhaching das letzte Mal gewonnen hat, war Heidenheim noch Tabellenführer in der Bundesliga.
Ja.
Und der VfL wurde noch trainiert von Uwe Koschinat.
Ja, das klingt gar nicht so lang her.
Findest du nicht?
Nö, jetzt aber...
Wie du merkst, nicht nur du machst hier schlechte
Gut,
Gags.
Dann schneid den einfach raus.
Nein, der bleibt drin. Wir haben es alles schon erlebt.
Es gab darüber hinaus das 5:0 vom Waldhof gegen Hansa Rostock. Essen siegt nach Rückstand in Wiesbaden. Auch richtig guter Lauf jetzt. Und deswegen müssen wir vielleicht so langsam mal hochrechnen, was braucht man denn jetzt für den Klassenerhalt?
40 sagt man in der Bundesliga, in der dritten Liga sagt man eigentlich 45.
Ja.
Mit 45 ist man auch schon abgestiegen.
Man hat in der Bundesliga noch nie 40 Punkte gebraucht, um sich zu retten im Übrigen.
Also aktuell sind es 41 Punkte, mit denen reicht es nicht.
Sagt die Statistik, aber...
Ja, Statistiken juckt mich nicht.
Sagt Ahmed Aslan. Ja, es ist eben total spannend und die Frage ist, wird es jetzt einen großen erwischen oder nicht? Und wen muss man vielleicht sogar noch mit reinrühren in den Abstiegskampf?
Ich sag es...
Ich glaube, man muss den Kreis viel weiter spannen.
Ich sage es viel einmal, weiter. Weil ich es am Freitagabend schon gesagt habe, schaut auf Alemannia Aachen. Wenn du so dermaßen Aufwand betreiben musst, um überhaupt ein Tor zu erzielen, dann kann das auf am Schluss Probleme geben. Ich will das nicht.
Ja, aber da muss man ja auch mal ganz klar sagen, das hat ja in Aachen auch niemand jemals bestritten. Mhm. Also die waren ja nie mehr als 7 oder 8 Punkte weg.
Ja, aber die haben wir ja gar nicht mehr mit reingebracht.
Ja, doch, musst du einfach. Also. Und ich meine, der Wahnsinn für Aachen ist ja 6 Siege, 6 Niederlagen. Also die sind ja total ausgeglichen, aber die haben 12 Unentschieden. Mhm. Das ist natürlich in Zeiten der 3-Punkte-Regelung schlecht. Aber Aachen ist ja auch ein großer Verein. Also wenn ich jetzt mal anfange, Aue ist im Negativstrudel. Aachen hat das Problem im Toreschießen. 60 kommt nicht richtig weg. Essen und Mannheim, wenn ich jetzt selbst schon sage, Stuttgart und Hannover 2 und Unterhaching, dann muss es ja eigentlich einen Großen erwischen. Also der Erste, der für mich nicht groß wäre in der Tabelle, ist Dortmund 2, weil sie auch eine zweite Mannschaft ist. Und ich sage das ganz klar, auch wenn sie mich dann am Hartwald weg, ich brauche Sandhausen nicht. Das ist ein Verein, der mir nicht persönlich viel gibt. Aber die anderen, das ist ja alles geballte Tradition. Also da ist schon, das wird einen erwischen.
Ja, ich bin am Freitag in Giesing. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, auf einmal verlieren die gegen Bielefeld. Die haben jetzt schon -11, ja, das ist schon mal eigentlich ein Punkt weniger. Die haben große Probleme, haben eigentlich immer auswärts das dann irgendwie ausradiert. Jetzt kriegst du da 5 Dinger in Dresden, was in Ordnung ist. Hast ja auch schon alles gemacht, Trainerwechsel und so weiter und so fort.
Torfeld ist ein Problem.
Das kann bitter enden. Ja,
das ist jetzt verrückt. Zum 10. Mal, dass die Löwen mehr als 3 Gegentore kassieren. Das geht einfach nicht, egal wer der Trainer ist. Also diese Mannschaft darf nicht 10-mal mehr als 3 Gegentore in einem Spiel kassieren. Das ist schon krass.
Und das auch noch beim Comeback von Verlat. Jetzt.
Genau.
Ja, ist die Frage, war das überhaupt schon
zu früh? Ne?
Also der hat leider, sah es so aus, als wäre er noch nicht so weit gewesen.
Ja, absolut. Ja.
Das will man dann vielleicht so, ich verstehe das auch, ne? Und Verlat hat wahrscheinlich auch gesagt, so ich bin bereit, ne? Aber so eine langsamere Heranführung nach so einer langen Ausfallzeit wäre, jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, vielleicht doch besser gewesen.
Ich glaube auch, dass so Vereine wie Sandhausen und Dortmund, die müssen wirklich hart aufpassen. Du darfst nicht mehr in diesen krassen Negativstrudel kommen, weil alle darunter wissen ja schon seit Wochen, Monaten, dass sie im Abstiegskampf sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Sandhausen blicken, da geht es ja gar nicht um, brauchen wir die in der Liga. Geht einfach darum, um die Form zu bewerten. Ne? Das letzte Woche gegen Bielefeld, das war ein absoluter Glückssieg. Ne? Das waren 3 Punkte, die rahmen sich ein. Aber
deshalb meine ich ja gerade auch, Yannick, um das vielleicht, das hört sich jetzt ein bisschen krass an. Da ist ja auch nicht so, dass da eine ganze Region mit einem Verein mitzittert, dass du sagst in einem Heimspiel, oh Gott, wir müssen jetzt nach Sandhausen und Spieler sind verpflichtet worden für ganz andere Ziele. Ne? Also glaube, dass die damit auch unten reinrutschen können. Bin ich bei dir, weil die Punkte gegen Bielefeld, da müssen ja heute noch Kerzen anzünden und wenn sie die nicht haben, sind es glaube ich übrigens nur noch 3 Punkte bis ganz unten. Ja,
bei Dortmund 2 merkt man auch, dass zum Beispiel, wenn Julian Hetwa fehlt, ist das eine ganz andere Mannschaft. Da haben die einfach nicht mehr die Effizienz da vorne, die Tore fehlen komplett und wenn die auch in so einen Negativstrudel kommen, dann ist es halt auch nur eine zweite Mannschaft.
Und ich bin aber auch ganz klar bei Sandhausen, weil die anderen wissen, so wie du es gesagt hast, die Löwen wissen es schon seit jeher, Osnabrück, Essen sowieso. Ich glaube, Sandhausen ist ein großer Kandidat für den Abstieg, weil diese Mannschaft nicht, wie du es gesagt hast, konzipiert ist und offensichtlich auch keine Widerstandsfähigkeit hat. Also das ist so oben oder nix und es könnte am Ende nix sein. Ein großes Nix.
Spielen gegen Wiesbaden am Wochenende. Für Wiesbaden wahrscheinlich auch die letzte Chance, mit einem Sieg nochmal oben ran zu schmecken. Ich würde eigentlich im Moment den Strich hinter Wiesbaden machen mit der Abstiegszone. Aber die haben auch in Anführungszeichen nur 8 Punkte vor unten. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Oder?
Nein.
Ein Verein kann nicht mehr absteigen. Energie Cottbus.
Oder?
Die haben den Klassenerhalt. Nee, für sich jetzt.
Ach so.
Die haben den Klassenerhalt gefeiert. Ja.
Ja. Gratulation an Pele Wollitz, aber danach wollte er nicht vom Aufstieg sprechen, er wollte nur darüber sprechen, dass er jetzt immer das nächste Spiel gewinnen will. Also der Wahnsinn geht weiter am Mikrofon.
Und ein Sieg gab es auch bei der Arminia aus Bielefeld, 2-1 gegen Aue. Zuletzt haben wir ja darüber gesprochen, dass die Stimmung auf der Alm nicht ganz so dolle war, die ist ein bisschen gekippt und dann hat uns ein Fan von Arminia Bielefeld geschrieben, über Instagram erreicht, Luca aus dem Bielefelder Umland. Vielleicht lese ich das einmal kurz vor, der möchte gerne Stellung beziehen zu diesem Thema Unruhe in Bielefeld. Hallo liebes 4-3-Team, ich wollte mal kurz was zur Unruhe rund um die Arminia sagen. Nach dem Essenspiel hattet ihr ja auch über die Unruhe unter den Fans gesprochen und über die teilweise beschämenden Entgleisungen einiger, auch gegenüber des Trainers. Das ist auch bei uns in der Bielefelder Fanszene ein sehr großes und diskutiertes Thema und nicht erst seit dem Essenspiel. Denn es gibt immer noch einen Großteil, der die Mannschaft ununterbrochen supportet, vor allem auswärts. Leider ist das zu Hause, mit Ausnahme der Pokalspiele, schon länger anders. Auch in der Hinrunde gab es trotz guter Ergebnisse immer wieder Unmut einiger weniger in Bezug auf Kniat und dessen Spielstil. Genau dieser Personenkreis, der sich dann auch nicht auf der Südtribüne befindet, sondern eher unmittelbar daneben im Block J, ist es, der nach dem Essenspiel sich diese Entgleisung geleistet hat. Ich und viele andere haben sich nach dem Spiel zutiefst für diese Personen geschämt. Es gibt halt einen leider zu großen, lauten Personenkreis, der diese Unruhe in den Heimspielen reinträgt. Demgegenüber steht die aktive Fanszene und andere, die sich aktiv dagegen stellen und die Arminia natürlich weiterhin toll supporten. Also das wollte er nochmal klarstellen, dass da diese Unruhe kein Mainstream-Phänomen ist bei den Bielefeldern.
Ja, gut. Also Dankeschön für die Erklärung. Ich war ja auch dort. Ich finde es teilweise echt manchmal crazy, wie schnell das geht. Es ist aber nicht so, dass du jetzt komplett aus den Wolken fällst. Ne? Also du bist Arminia Bielefeld. Du hast jetzt auch echt lange in dieser Konstellation als Fan dir das angeschaut und oftmals, wie zum Beispiel in diesem Spiel, erste Hälfte, war es auch kacke, um es auf gut Deutsch zu sagen. Also ist es jetzt nicht so, dass du sagst, wie kommt das denn? Aber wenn man was werden will, wenn man was sein will, wenn man was erreichen will, dann wissen wir alle, geht das nur gemeinsam. Und da sollte man mal schauen, ob man sich da nicht nochmal zusammensetzt und nochmal die Sinne schärft.
Du warst ja am Wochenende da, Beggy. Du hast den frischesten
Eindruck. Also, erstmal vielen Dank. Das ist eine sehr differenzierte Sicht des Kollegen, der uns geschrieben hat. Finde ich gut. Ich kann ja nur sagen, Jörg Böhme war bei uns zu Gast. Der hat ja 4 Jahre selbst bei der Arminia gespielt. Wir alle haben das auch letztes Jahr viel zu viel verherrlicht. Das Bielefelder Publikum ist ein ganz schnell unzufriedenes Publikum. Das ist einfach so. Das war selbst in den 80er und 90er Jahren schon so. Dass immer dieses Murren so ein bisschen und Arminia Bielefeld ist ein großer Verein, die gehören für uns und auch vom eigenen Anspruch in die zweite Liga. Am Ende letztes Jahr, als es dann so, Gott, wir steigen vielleicht in die vierte Liga ab, da hatte man dann wirklich diesen Schulterschluss, alle die Katastrophe verhindern. Aber es ist jetzt nicht so, dass du ein Publikum hast wie zu besten Zeiten früher in Kaiserslautern. Ich sag das immer, die konnten einen Rotz spielen bis zur 90. Minute und das Publikum stand trotzdem auf den Barrikaden. Die haben einen höheren Anspruch und ich schätze Mitch Knia total. Ich finde, das ist ein total cooler Typ, der mit uns spricht und sowas. Aber ich habe das schon zu Beginn der Saison gesagt, das ist fußballerisch, aus dem Zentrum ist das teilweise wenig. Und das war am Samstag, die erste Halbzeit, ich habe es gesagt, das war bewusstlos. Die waren so schlecht, Aue musste 3-0 führen eigentlich zur Halbzeit. Vielleicht ist aber das jetzt auch genau die Initialzündung, die du mal brauchst, dass so ein Spiel zu gewinnen, wo du eigentlich die schlechtere Mannschaft bist, dass dann Korbos ausgerechnet und auch das Tor macht.
Ein Nicht-Tor, ein Nicht-Schuss.
So. Ja, das war, was war das überhaupt so ein Ding? Sind hinten 6-3 und er hält den Fuß da drauf. Trotzdem darf man natürlich auch an ihn, und Mal Korbos ist ja ein sehr reflektierter Spieler, der auch gute Sachen anstößt, darf man dann schon auch mal sagen, bei aller Erregung, dem Publikum den Scheibenwischer zu zeigen und sowas, das geht natürlich dann auch nicht, weil die Leute haben auch übrigens Geld dafür bezahlt und die dürfen eigentlich alles da, also ich will das Publikum jetzt gar nicht in Schutz nehmen.
Naja, alles dürfen sie nicht.
Nein, aber du darfst natürlich schon auch mal pfeifen, auch wenn du einfach sagst, das gefällt mir nicht. Natürlich dürfen die nicht jeden, du weißt, was ich meine, aber die haben Geld dafür bezahlt, um Fußball zu sehen. Und es ist in den Heimspielen spielerisch auch nicht, also es ist nicht immer ansehnlich. Also das müssen wir schon auch ganz klar als Berichterstatter konstatieren.
Absolut.
Ich finde, trotzdem sollten die Fans nochmal wissen, dass sie auch einen gewissen Anteil am Ergebnis beitragen können. Das sieht man ja in den Pokalspielen. Da ist die Schüko Arena oder die Bielefelder Alm, wie man so schön sagt, da ist die Alm ja eine Festung. Das wird ja nächste Woche gegen Bremen genauso sein. Da werden alle hinter der Mannschaft stehen, egal wie sie spielen, defensiv, auf Konter lauernd. Da ist das völlig egal. Aber in der Liga, finde ich, ist es immer immer blöd, so früh zu pfeifen. Du, es bringt einfach, die Mannschaft ist doch verunsichert. Das wissen doch alle vor Ort. Warum
ja, ja, das bringt auch nichts. Aber gegen Bremen da zu sein und sowas, das ist ja auch einfach.
Ja. Ne?
Also da bist du ja eh der Außenseiter. Die Bielefelder haben eben noch das Selbstverständnis. Wir haben vor wenigen Augenblicken Bundesliga gespielt. Und das musst du abstreifen. Da sind schon ganz andere Traditionsclubs runtergegangen. Und zwar in die Bedeutungslosigkeit. Du musst kapieren, Bielefeld ist Drittligist. Finito la musica. Das ist so und du spielst jetzt gerade mit um den Aufstieg. Das war's. Du spielst nicht um die deutsche Meisterschaft, es geht nicht um Europapokal, du bist nicht in der Fußball-Bundesliga. So weh das auch tut, wenn du das nicht akzeptierst, dann wirst du Schwierigkeiten bekommen und zwar alle. Was aber nicht heißt, dass ich kein Verständnis habe für Unmut. Veggie hat alles richtig gesagt, aber du auch. Wenn du in der 40. Minute anfängst zu pfeifen, brauchst du nicht denken, da, jetzt wird alles besser. Es wird schlechter. Deswegen, es geht nur gemeinsam. So abgedroschen das auch klingt, so ist es aber.
Aber es ist, auch das ist richtig, was du sagst, in einem Pokalspiel gegen einen Bundesligisten eine Hexenkessel-Atmosphäre zu initiieren, das ist jetzt wirklich auch, Entschuldigung, dass ich das sage, keine große Leistung. Ich finde das Publikum sehr treu, die haben ja Zuschauerzahlen, das ist Wahnsinn. Auswärtssupport ist ja bei Traditionsvereinen meistens wirklich immer groß, weil da fahren die mit, die alles erleiden auch, ne? Aber wenn du jetzt mal guckst, was haben denn andere Mannschaften auf neuralgischen Punkten, einen Spieler wie Cigerci zum Beispiel, den ich ja liebe, weil der so eine fußballerische Note reinbringt, das würde Bielefeld unheimlich was bringen. Du bist nach vorne ein Stück weit, finde ich, von den Ideen, Kreativität ein Stück weit limitiert und dann hast du recht, ein Publikum, das beim ersten Fehlpass schon anfängt zu murren, das ist natürlich eine katastrophale Kombination dann dafür. Und es wundert mich eigentlich ein bisschen, weil ich Mitch Kniaz Spielstil in Ferl, den fand ich überragend, weil die haben im Abstiegskampf Fußball gespielt. Ich finde, das ist ja eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte in seiner Trainerkarriere, aber das ist jetzt der nächste Schritt, dass du einfach mal sagst, es sind auch Automatismen da, wie du einen Gegner, der sich hinten reinstellt, und in Bielefeld stellen sich alle erstmal hinten rein, wie du die auch bespielen kannst.
Man muss auch sagen, und das ist auch so dieses große Ding, wo ist diese konstante Offensive, wo du sagst, meine Güte, die brennen alles ab, ja. Es fällt ständig immer einer ab, wenn nicht zwei oder drei. Da feierst du Sarin Rembazé, dann kritisierst du, dass er im nächsten Spiel nicht von Anfang an spielt, dann steht er in der Startelf und spielt wieder bodenlos. Krodowski noch nicht angekommen. Ja, dann Uldrikis, du kriegst keinen Neuner mehr. Ja, Klos kannst du einfach nicht ersetzen. Uldrikis spielt bodenlos, dann sagt jeder, ja, warum spielt Kania nicht? Warum spielt Kania nicht? Dann wird er eingewechselt, macht das Tor, klar. Aber ist der eigentlich fit für immer 90 Minuten? Die Frage stellt keiner. Du hast vorne genau das, was wir vorhin gesprochen haben über die Viktoria. Leichtigkeit gibt es nicht bei der Arminia. Eingespieltheit gibt es nicht bei der Arminia. Selbstverständnis gibt es nicht. Und eine funktionierende Achse gibt es eben auch nicht. Und deswegen holpert das so vor sich hin. Und das ist auch ein Thema für Mitch Kniaz, selbstverständlich. Das ist auch ein Thema für Mitch Kniaz. Aber vor allen Dingen sollte sich der ein oder andere Spieler bei der Arminia, da spielt es ja nicht für Nüsse, mal überlegen, ob das alles ist, was ich geben kann.
Zum Beispiel deshalb sage ich auch, ich habe mich ja letztes Jahr geoutet als Fan der Spielweise, Krodowski und Bielefeld, ich bin mir gar nicht sicher, dass das passt. Weil der war in Münster auf Konter, da konnte der rennen, die müssen ja immer, die spielen ja immer gegen eine Abwehrkette an, ich weiß es nicht.
Vielleicht braucht es auch mal zwei Neuner. Vielleicht braucht es ein 4-4-2, was weiß ich. Und Grodowski kann ja auch entweder dann vorne um ihn herumspielen oder kommen von der Außenbahn oder was auch immer. Fakt ist, dass da noch nicht das Maximum erreicht wurde. Und glaubt mir, denen das am meisten auf den Sack geht, das ist Mitch Kniaz. Der würde nämlich gerne so wie ein Ferl. Aber irgendwie ist das noch nicht ganz passiert.
Er steht auf jeden Fall im Zentrum von allem, aber seine Gedanken scheinen stabil zu sein, haben wir jetzt erfahren.
Mein Mindset reicht für ganz Deutschland, da braucht sich keiner Sorgen drum zu machen. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall im Spiel impulsiv, aber ich habe auch Kraft für mehrere Leute.
Guter O-Ton, wer hat den denn eingefangen? Aber übrigens, wenn ich noch bei dem Spiel bleiben darf, ich mache mir echt Sorgen um Aue. Also das ist wirklich eine ganz gefährliche Situation. Weil die waren so gut in der ersten Hälfte. Also das muss Minimum 2-0 stehen. Und du erwartest dir, wir haben ja mit Matze Heidrich vor ein paar Wochen gesprochen, du erwartest dir von einem Trainer ja einen Impuls. Zumindest die Saison gut zu Ende kriegen, so die Ideen einschleifen. Und wir kennen ja auch alle Jens Hertel. Der ist ja so ein Typ, der läuft ja immer so grüblerisch am Spielfeldrand rum, dass du denkst, der bereitet die nächste Doktor- oder Physikarbeit vor.
Der muss ja innerlich zerrissen sein.
Ja. Und ich habe auch vor dem Spiel schon mit ihm gesprochen, habe gesagt, wie sehr haderst du? Wir waren in Hannover, da führen sie. Das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren. Dann spielen sie in Dresden, da musst du eigentlich einen Punkt mitnehmen. Also sie spielen nicht schlecht und sie haben keine Ergebnisse. Und jetzt fängt natürlich, ich sehe denen das allen im Gesicht an. Matze Heidrich, der denkt, oh, jetzt habe ich einen neuen Trainer geholt, der holt in 5 Spielen keinen einzigen Sieg. Hertel läuft drauf und runter. Das sind, glaube ich, noch, wie viele Punkte sind es bis zur Abstiegszone? 5 sind es noch. Und ihr wisst ja, diesen Strudel, von dem wir geredet haben, ne? Also das ist ja die schlimmste Kombination.
Jetzt spielen sie gegen Unterhaching.
Das ist für mich, für die weitere Saison von Erzgebirge Aue das Schlüsselspiel. Wenn sie das Spiel gewinnen, werden sie mit unten nichts zu tun haben. Wenn sie es nicht gewinnen, ist auch Erzgebirge Aue leider ein ganz heißer Kandidat, um nach unten reinzurutschen.
Die erste Saison, wo 7 Mannschaften absteigen.
Nein, aber es ist die schlimmste Mischung, die es gibt. Du spielst gut, mein Bär. Der läuft allein aufs Tor zu, der sagt selber, das dritte Mal Aluminium in den letzten 2 Spielen oder sowas.
Nee, das vierte Mal in den letzten 4 Spielen. Das ist eine wilde Statistik.
Entschuldigung. Aber es ist wirklich ja, wir wissen das ja. Dave Knase hat gerade von Kleinigkeiten gesprochen. Und die laufen im Moment alle andersrum den Bach runter im Erzgebirge.
Es gab, um nochmal aufs Wochenende zurückzukommen, noch ein paar andere Kuriositäten. Wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, deswegen reden wir nochmal kurz über welche.
Jetzt habe ich mal Zeit und jetzt brichst du hier ab, oder
wir
was?
Wir machen noch ganz lockerlässig. Wir haben ja unterbrochen. Also, anderthalb Stunden machen wir jetzt.
Wir haben Freitag 18.30 Uhr Zeit.
Wobei ich muss um 12 zum Physio.
Ah, okay. Ja, apropos Physio, das ist nämlich das Thema.
Sehr gut.
Die
sehr
standen gut, am Wochenende nämlich ein bisschen im Fokus. In Köln hat ein Physio die gelbe Karte bekommen.
Können wir auch namentlich erwähnen, Tim Kruse.
Er ist zu früh gekommen.
Auf jeden Fall ist das im Strafenkatalog irgendwie gar nicht so vorgesehen, hat uns Olaf Janssen danach verraten.
Ist tatsächlich so, dass wir in unserem Strafenkatalog keine Strafe für Physios vorgesehen haben. Das haben wir vergessen. Und von daher wird der Mannschaftsrat die wahrscheinlich sehr hohe Strafe dann selber festlegen.
Wissen wir, wie viel Euro es am Ende gewesen?
Nein, wir haben natürlich schon versucht, ranzuschmecken, wie er immer so schön sagt. Und deswegen könnten wir jetzt mal einen Aufruf starten an Gregor, Dietz und Co. Die können uns ja mal mitteilen, was denn letztendlich die Strafe ist. Ich denke mal, sie werden...
Moment, aber der läuft auf dem Platz, um einen zu helfen. Also ich hoffe, dass die Mannschaftskasse das übernimmt für den.
Nö, warum?
Nee.
Wie?
Musst du doch rausnutzen.
Das war kein Notfall.
Das war kein Notfall?
Nee. Okay, gut.
Aber man muss dazu sagen, der Physio am Ende im Kreis wurde gefeiert und war der Vortänzer. Also es läuft alles, aber trotzdem hoffe ich, dass er 4-stellig blechen muss.
Trotzdem kann uns da die Viktoria da mal eine Rückmeldung mal geben. Das ist ja schön.
Bisschen dramatischer war der Einsatz der Physios von Wien Wiesbaden im Spiel gegen Essen. Da gab es einen Zusammenprall von Arslan und Eitschberger und das hat dann Uwe Koschinert gelobt, denn die Wiesbadener Ärzte oder das Physio-Team hat sich dann auch um Arslan gekümmert.
Das Lustige daran ist ja, dass wirklich dann dass die beiden Spieler auch das Tor noch geschossen haben. Also Eitschberger und Arslan waren dann am Sieg direkt beteiligt. Das ist schon, also erstmal Fair Play ohne Ende, das ist ja nicht selbstverständlich, aber trotzdem irgendwie kurios.
Meinst du, da hat er Ärger bekommen, der Wiesbadener Arzt? Warum hast du die so gut wieder hinbekommen, dass die...
Robin Reitze und Dr. Michael Höstermann.
Gut, aber das ist ja, die haben ja auch ein Eid geschworen, ne? Ist ja egal, welches Trikot
den Eid haben. Auf...
Den Hippokratischen Eid,
ja.
Das weiß, war doch klar.
Ja, ich dachte, du hast mich gefragt.
Du bist doch hier die Intellektuelle, du bist doch so die Creme obendrauf.
Das war bis vorhin ja noch Yannick, aber da hat er ja heute.
Ja, gut, der kommt ja mit seinem Holzfällerhemd heute hier vorbei. Also, das ist so, wenn ich das in der Pyramide machen darf, bist du der intellektuelle Zuckerguss, dann das gute Gewissen und das, was du als Bildungsbürgertum siehst, das ist der Mann in der Holzfällerjacke, dann komme ich als Vanillestrich und der Bodensatz, das ist hier mein Sohn.
Ja, und alle zusammen versuchen wir jetzt wieder ein Rätsel zu lösen.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche kommt von euch aus der Community. Ihr könnt uns gerne eine Frage der Woche schicken, inklusive Antworten natürlich. Bisher haben wir immer alles gelöst, ne? Das ist doch so, oder?
Naja, also wir haben einen, würde ich sagen, halb. Aber wir sind unbezwungen, das kann man so sagen.
Mal gucken, wie es heute ausgeht. Hier ist die Frage.
Ja, hallo, liebes 4:3-Team. Hier ist Malte aus Wuppertal, treuer Hörer, der sich sogar noch an einen Podcast namens Audiobeweis erinnern kann. Ich habe bei jeder Frage der Woche immer diese Frage jetzt im Kopf und habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und spreche sie extra für euch ein. Grundsätzlich steht RB Leipzig für alles, was mir am Fußball nicht gefällt, aber spielen jetzt hier in dieser Frage die Hauptrolle. Denn große Vereine wie Bayern und Dortmund mussten schon Niederlagen gegen sie einstecken, Aber in ihrer einzigen Saison 2013-2014 schafften sie gegen drei Drittligist keinen Sieg. Somit sind diese drei Mannschaften ungeschlagen und werden es auch erstmal bleiben, wenn der DFB-Pokal nicht dazwischen kommt. Diese drei Mannschaften wüsste ich gerne von euch. Wenn es euch zu schwierig ist, gebe ich euch in der nächsten Nachricht gerne noch zwei Tipps.
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also im Grunde genommen ist es die Frage, gegen wen konnte RB Leipzig in ihrer Drittligasaison nicht gewinnen.
Genau, und damit in der Historie. Ne?
Mein erstes Bauchgefühl war direkt Darmstadt 98.
Also ganz ehrlich, ich finde das so unfassbar, weil ich mich gerade mal orientieren muss, wir waren damals überhaupt 13, in der vierten Liga.
Das war die Saison, wo Darmstadt eigentlich davor sportlich abgestiegen war, sind doch in der Liga geblieben wegen
der Stuttgarter Kickers, ne? Lizenzentzug?
Wegen irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann haben sie diesen Durchmarsch mit Schuster geschafft am Ende, Relegation gegen Bielefeld.
Okay.
Sollen wir uns erstmal die Tipps anhören noch? Ja, er hätte noch ein paar Tipps.
Ja. Dann gut, Darmstadt kann er ja schon mal sagen, vielleicht hat er noch was
im Bauchgefühl.
Ja, ist doch gut. Ja. Und hast du noch was im Bauch?
Ja, Heidenheim ist aufgestiegen auch in dieser Saison, glaube ich.
Ja, wobei Heidenheim hat ja dann jetzt gegen Leipzig gespielt und würde damit dann ja schon rausfallen. Weil er will ja sagen, in der Vereinshistorie, ne? Und ich glaube, Leipzig hat gegen Heidenheim letztes Jahr, müssen wir jetzt mal gucken, ob die beide, ich glaube, die haben ein Spiel gegen Heidenheim gewonnen, glaube ich.
Wir hören uns mal die Tipps an.
Ja, dann kommen wir zu den Tipps. Nur eine Mannschaft spielt derzeit noch in der dritten Liga selbst, hat dort aber beachtliche 13 Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Die anderen beiden sind zum einen in der zweiten Liga unterwegs, dieser Zweitligist hat jedoch 10 Jahre in der dritten Liga verbracht und der andere ist in der Regionalliga West unterwegs und hat 8 Jahre in der dritten Liga verbracht. Vielleicht kommt ihr ja jetzt drauf.
MSV Duisburg.
Die haben keine 8 Jahre dort gespielt. Nee.
Die jetzt in der Regionalliga West sind?
Mhm.
Fortuna Köln?
Nee, die haben keine 8 Jahre da gespielt.
Die haben keine 8 Jahre gespielt. Jetzt, also ich bin weiterhin bei Darmstadt 98.
Wir nehmen uns mal die Regionalliga West, nehmen wir uns erstmal vor.
Ich bin weiterhin.
Das mache ich ja gerade. Ich gehe jetzt gerade die. Wer ist denn da noch der?
Rot-Weiß Oberhausen?
Die waren die 8 Jahre?
Keine 8 Jahre.
Die waren auch keine.
Die waren dann mal in der zweiten Liga?
Nein, auch keine 8 Jahre.
Aber wir waren oft da.
Aber wer hat denn 8 Jahre in der dritten Liga gespielt aus der Regionalliga West? Die sind doch alle da.
Moment, also
Wuppertal oder was?
Nein. Aber Duisburg haben die 8 Jahre gespielt?
Na gut, die waren schon nochmal 2-3 Jahre dazwischen. Doch, das könnte sein, dass der MSV ist. Muss ja dann, wenn
ich hab doch sofort gesagt, MSV.
Ja, ja, Moment, aber lass uns doch mal nur. Jetzt machen wir es die Zeit neben uns. Also, Lotte hat keine 8 Jahre gespielt.
Nein.
Okay, Oberhausen hat auch keine 8 Jahre dritte Liga gespielt. Fortuna Köln keine 3 Jahre.
Wuppertal auch nicht.
So, dann haben wir noch Gütersloh, Düren, Bochum.
Uerdingen auch nicht.
KFC Uerdingen?
Nein, es ist Duisburg. Es muss Duisburg sein. Der Zweitligist wird Darmstadt sein. Und der Drittligist, der jetzt noch aktuell spielt, das müsste irgendwas so Wiesbaden oder Haching. Nee, Haching nicht. Ich würde eher auf Wiesbaden
oder
gehen.
Oder Rostock?
Nee, die haben mehr Jahre als 8. Die haben, glaube ich, schon 10 Jahre Drittliga gespielt.
Aber Moment, da geht es doch gar nicht um 8, oder?
Ja, aber er hat ja gesagt, der Drittligist hat irgendwie 8 Jahre.
Nee, der Regionalligist hat 8
Regionalligist
Jahre.
Regionalligist habe ich.
Kannst du bitte nochmal den zweiten Hinweis spielen, bitte?
Ich kann nur den kompletten Hinweis nochmal spielen.
Ja, mach.
Ja, dann kommen wir zu den Tipps. Nur eine Mannschaft spielt derzeit noch in der dritten Liga selbst, hat dort aber beachtliche 13 Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Die anderen beiden sind zum einen in der zweiten Liga unterwegs, dieser Zweitligist hat jedoch 10 Jahre in der dritten Liga verbracht und der andere ist in der Regionalliga West unterwegs und hat 8 Jahre in der dritten Liga verbracht. Vielleicht kommt ihr ja jetzt drauf.
Jetzt muss ich mal fragen, Darmstadt, haben die 10 Jahre in der dritten Liga gespielt?
Dazwischen war ja nochmal Bundesliga. Zweite Liga.
Also, ist ja auch nur ein Bauchgefühl gewesen.
Ja, das ist doch gar nicht schlimm. Es ist doch super, aber da muss ich mir jetzt mal die zweite.
Was ist denn mit unseren Münsteranern? Die waren doch auch sehr lange in der dritten Liga.
Ja. Das ist vielleicht Münster.
Ja, das könnte zum Beispiel sein. Ich gucke mal die zweite Liga. Köln nicht, Hamburg nicht, Lautern auch keine 10 Jahre, Magdeburg nicht. Magdeburg keine 10 Jahre, oder?
Dritte Liga?
Ja.
Nein.
Passt auf. Drittligist, Regionalligist MSV Duisburg, Zweitligist Preußen Münster. Weil die waren Ewigkeiten ja nicht in der zweiten und waren ja wie nur ganz 3 Jahre waren sie in der Regionalliga.
Die waren lange in der dritten Liga auf
jeden Fall. Was ist mit Regensburg?
Nee, die waren lange in der zweiten.
War Regensburg nicht lange in der dritten Liga?
Vor allem nicht so lange wie Münster, glaube ich.
Also Darmstadt kann es nicht sein.
Knifflig.
Elversberg? Nee, Elversberg ist Durchmarsch. Ja, Entschuldigung. Und was ist mit Paderborn?
Nein, auch nicht.
Also wir suchen doch jetzt eigentlich den Drittligisten noch, oder?
Mhm. Ja. Okay, also wir haben jetzt gesagt,
bei Hansa.
MSV,
ja.
Preußen Münster,
ja.
Und ich bin auch bei Hansa Rostock.
Die Kogge.
Ganz ehrlich, wer jetzt noch zuhört.
Ich wäre weiterhin bei Darmstadt 98, aber wir nehmen Münster. Alles gut.
Okay, dann spiel mal ab.
Was war jetzt? Münster, Duisburg und?
Rostock. Wer jetzt noch zuhört, ist auch
ja, geil. Kommen wir zur Auflösung. Zunächst einmal ist es die Spielvereinigung Unterhaching, die auf 13 Jahre kommt, zweimal in der dritten Liga unentschieden gegen Leipzig spielte und im DFB-Pokal 2016 sogar 3:0 gegen Leipzig gewann. Mannschaft Nummer 2 ist der MSV Duisburg, die einmal unentschieden spielten und sogar ein Spiel mit 2:1 für sich entschieden. Und Mannschaft 3 ist natürlich der glorreiche SC Preußen Münster, für den auch mein Herz schlägt. Und ja, obwohl es in der zweiten Liga nett ist, ein vergleichbares Podcast-Format habe ich noch nicht gefunden und schalte daher immer auch noch wöchentlich bei euch ein. Aber nehmt es mir nicht übel, auch wenn der SCP dann wieder bei euch Thema wäre, der Wunsch nach dem Klassenerhalt ist auf jeden Fall größer. Viele Grüße und macht weiter so.
Okay, das sage ich jetzt ganz klar, nicht gelöst, aber auch nicht verloren, weil wir haben 2 von 3, 66%.
Mehr gewusst als nicht
bleiben
gewusst.
Bleiben ungeschlagen.
Und wir haben es so gemacht wie Claudia und was das Ergebnis ist einer langen, glücklichen Ehe, immer das Gegenteil von Jannik Bakic machen. Darmstadt. Ja, aber Haching hätte ich nicht gedacht.
Ist hier natürlich eine Statistikfrage und ihr wisst ja.
Statistiken juckt mich nicht.
Sagt er eigentlich juckt oder jockt?
Wer sagt das?
Amo Aslan.
Jockt. Okay. Jockt.
Zum Schluss kommen wir noch zu einem kleinen Ausblick auf das kommende Wochenende. Viel haben wir ja schon genannt. Am Freitag geht's los mit dem Tipico-Topspiel, dem Münchner Löwen gegen Arminia Bielefeld und Christian Straßburger.
Ja, ich freue mich drauf. Giesings Höhen mal wieder. Martin Lanich, Experte. Mhm.
Da müsst ihr natürlich mal ranschmecken. Der neue Präsident Mang, Reisinger, ja. Wird ja sein Amt quittieren müssen. Ne?
Das Stadion wird ja wahrscheinlich gebaut von Ismaik, oder? Irgendwo am Stadtrand. So angelesen, keine Ahnung.
Die Löwenarena, ja. 50.000.
Jetzt
Catering übernimmt der FC Bayern.
Jetzt erstmal keine 3 Gegentore.
Die Löwis, wie von meinem geschätzten Kameramann, unserem Kamerakollegen Pippo. Die Tochter guckt immer mit, ganz großer Löwenfan, und sagt immer, die Löwis müssen gewinnen.
Samstag mache ich dann noch die Konferenz.
Mm.
Mit Fabi Klos, glaube ich.
Okay.
Mhm, okay.
Und was macht ihr?
Ich bin mit Tobi an der Hafenstraße.
Ui.
Wir machen Rot-Weiß-Essen gegen den FC Ingolstadt.
Trinkt ihr eigentlich? Macht ihr das traditionell, wie ich das früher immer mit dem Kollegen Stock gemacht habe? Nachher noch zum Hafenstübchen? Ja, mhm. Stauder?
Ja, du kennst doch Jannik.
Klar, 3.
Und du? Lass ich Geld. Alemannia Aachen, Samstag.
Mhm, gegen?
BVB 2, Abstiegskampf. Mhm. Und Sonntag dann für einen befreundeten Sender das Weiße Ballett im Landesderby gegen die Landeshauptstadt, mhm, gegen Fortuna Düsseldorf. Mhm. Auch kein schlechtes Spiel, oder?
Ist gut, ja.
Das mache ich auch in der Konferenz.
Darf ich das sagen?
Schön,
ja, selbstverständlich.
Montag-Glanzparade, muss ich wieder...
Ich dachte, du bist 4 Wochen jetzt hier.
Nein, eine, dann einmal weg und dann 3 Wochen wieder da. Ja, ich bin bei jedes Mal anders. Nein, ich bin
das
ja auch da.
Ich bin ja da,
aber...
Okay, muss wieder weg.
Wichtig ist noch, ja, wählen am Sonntag, das ist immer wichtig.
Habe ich schon.
Hast du schon?
Ich habe schon Briefwahl
gemacht. Ich auch.
Nee, wir gehen immer in die Schule dann nochmal, das ist irgendwie ganz nett. Mhm. Geht man in die Schule, dann sieht man, was die Kinder so malen oder was die so lernen.
Da riecht es dann auch so nach Knete und sowas.
Das ist so ein richtiger Flashback in die Vergangenheit, das ist schön, ja.
Gut, da haben wir das ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr was habt, meldet euch bei uns auf unserem 4:3 Handy.
Meine Nummer ist 555 Nase.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? United.